Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer weiteren Folge von Heise Meets. Ich bin Sebastian Gerstl und heute sprechen wir einmal mehr das Thema generative KI an. Künstliche Intelligenz ist ja gerade in Unternehmenskreisen jetzt auch immer mehr im Kommen, im Trend. Viele Unternehmen denken darüber nach, es in der einen oder anderen Form einzusetzen. Es gibt aber auch sehr viel Unklarheiten und Unsicherheiten zu diesem Thema. Gerade auch spezifisch, was ist eigentlich das Besondere und Neue an generativer KI? Und wie wirkt sich das eigentlich auf die Sicherheit im Unternehmen aus? Um diese Fragen zu beantworten und näher auf das Thema einzugehen, freut es mich sehr, ein weiteres Mal Kevin Schwarz von Zscaler bei uns begrüßen zu dürfen. Kevin, herzlich willkommen bei uns bei Heise Meets.
Ja, hi Sebastian, freut mich wieder hier zu sein und willkommen an alle.
Und weil ich es jetzt gerade so angerissen habe, oft ist ja noch nicht so ganz klar, was eigentlich das Besondere oder Moderne an dem ist, was wir heute oft als generative KI bezeichnen. Vielleicht so aus deiner Perspektive gesprochen, kannst du uns mal so einen Überblick darüber geben, was ist das Besondere an der generativen KI und warum erhält sie gerade momentan so viel Aufmerksamkeit, gerade in der Unternehmenswelt?
Also ich bin da immer ein bisschen nüchtern. Generative KI hilft uns dabei, neue Inhalte zu erstellen, sei es jetzt in Textform, ist es dabei, mir zum Beispiel bei meinen ganzen E-Mails zu helfen, die zu formulieren, oder eben auch bei Audiobildern und oder Videomaterialien. Wie gesagt, ich sehe das immer sehr nüchtern. Es ist ein Toolset. Ich glaube, als es Ende 22 so die breite Masse erreicht hat mit ChatGPT, da haben viele dann so ein bisschen vorhergesehen, oh je, ich glaube, Terminator wird jetzt zur Realität. Das wird, denke ich, so in der Form nicht eintreten. Aber wir sehen den Hype, der damals losgetreten ist, jetzt langsam auch in den Unternehmen, die mehr und mehr eben Anwendungsfälle erkennen und das eben dann auch durch gepusht auf Unternehmen wie Microsoft und oder andere größeren IT-Konzernen getrieben. Aber nicht nur durch, sagen wir jetzt mal, den Medienhype oder das Interesse, sondern wir als Unternehmen sehen auch, dass die Datenmengen, die über solche AI- oder KI-Tools gehen, enorm steigen. Also so zwischen April 23 und Januar 24 um 600%. Das ist das Sechsfache. Ja, das ist, denke ich, schon eine Bestätigung, dass das nicht nur ein Hype ist, sondern eben jetzt auch ein Thema ist, das mehr und mehr in der Nutzung sich befindet.
Jetzt ist ja Zscaler ein Spezialist für Cloud Security in erster Linie. Ganz speziell auch aus der Perspektive gesprochen und eben aus der Security-Schicht für die Unternehmen. Welche Risiken birgt denn der Einsatz einer solchen generativen KI? Also jetzt sowohl, wenn das Unternehmen es selber einsetzen wird, als auch von außen. Sind ja auch neue Bedrohungen, die sich dadurch ergeben.
Genau. Denken wir doch mal jetzt an das Jahr 24. Es werden enorm viele Wahlen stattfinden. Mhm. Und wenn wir so ein bisschen zurückschauen auf die letzten Wahlen, die passiert sind, gab es enorm viele Falschinformationen etc. Das heißt, wir werden wahrscheinlich mit sehr viel Falschinformationen wieder umgehen müssen, beziehungsweise wir werden sehr viel davon sehen. Und durch den Einsatz von generativer KI werden wir auch sehr viel Videomaterial sehen, was uns vorgibt, dass vielleicht der ein oder andere Politiker oder die Politikerin etwas getan hat, beziehungsweise gesagt hat, was sehr schwer nachvollziehbar ist, ob es Realität und oder doch durch KI erstellt worden ist.
Man hatte ja irgendwie so in den letzten Wochen auch immer schon auch die Nachrichten gehört, so Anfang 2024, dass so Tagesschausprecher durch KI mit den Lippenbewegungen und ihren Stimmen so ihnen Worte in den Mund gelegt wurden, die sie nie gesagt haben.
Ja, oder die Ministerpräsidentin von Italien, die jetzt wirklich aktiv dagegen vorgeht, wo es eine Kampagne gab gegen sie persönlich, was sie denn so in ihrer Vergangenheit getan hat, was nicht stimmt, wo sie jetzt aktiv als erste Ministerpräsidentin gegen vorgehen wird. Das zweite Thema ist natürlich Datenresearch. Wenn wir uns überlegen, wie Angreifer agieren, Angreifer nutzen auch Tools wie ChatGPT und können Anfragen stellen und sagen, hey, sag mir mal bitte, welche Geräte publiziert im Internet stehen, die folgende Schwachstelle haben. Das hilft natürlich, Dinge zu beschleunigen. Wir sehen Zunahme von klassischen Angriffen, wie zum Beispiel Phishing, Ja, die klassischen E-Mails, die wir bekommen, wir sehen ja oder haben alle mit festgestellt oder schon SMS bekommen, ja. Das sind aber klassische Angriffsvektoren, die werden aber beschleunigt, auch durch Themen wie Automatisierung, aber auch durch Themen wie KI.
Also die falsche E-Mail von der Bank, die falsche E-Mail aus der Unternehmensführungsebene, die wird dadurch einfach noch authentischer und noch weniger als Fälschung zu erkennen.
Allerdings, das ist ja jetzt nichts Neues. Also da würden wir sagen, okay, das kommt halt mehr, das geht noch mehr in die breite Masse, aber das ist ja nichts Neues. Es wird einfach mehr und genau, es wird besser. Ich denke, das krasseste Beispiel ist natürlich das, was in Hongkong passiert ist, als es ein Meeting gab online. Die gesamte Führungsriege der Unternehmung sitzt in einem Meetingraum vermeintlich und der Mitarbeiter wird dazu gerufen und die Vorstandsriege fordert eben, dass eine gewisse Geldzahlung stattfinden wird. 25 Millionen Dollar, meine ich, sind geflossen. Und das ist, denke ich, eine neue Form von Phishing, nämlich Wishing, Video-Ishing, wo vorgegeben wird, was wir eben auch hatten von der Datenmanipulation, zum Beispiel, was ich jetzt mit Wahlen angesprochen hatte, dass wir sehen könnten, okay, wie kann ich denn das Vertrauensverhältnis, was wir beide ja auch haben, jetzt wo wir uns digital austauschen, woher weißt du denn, dass das, was ich sage bei mir zu Hause, auch das ist, was bei dir ankommt? Wir gehen hier so ein bisschen an das Vertrauensverhältnis, was wir Menschen auch miteinander haben, denn es ist weiterhin, was wir hier gerade tun, noch eine digitale Interaktion und das kann auch kompromittiert werden. Und das sind, denke ich, auch Themen, mit denen wir uns mehr und mehr beschäftigen müssen. Wie gehen wir denn mit solchen Formen von neuen Angriffsvektoren auch durch den Einsatz von KI um?
Ist ja schon irgendwie ein beängstigender Gedanke, wenn man irgendwo befürchten muss, es ist jetzt nicht nur die E-Mail, der ich nicht vertrauen kann, weil da kann ein Griff zum Telefon ja im Zweifelsfall alles aufklären. Aber wenn ich noch nicht mal darauf vertrauen kann, dass die Person, die mir da am anderen Ende des Monitors sozusagen gegenüber sitzt, die ich sehe und die mit mir rede, dass das nicht die richtige Person ist, dann ist es ja nochmal eine ganz andere Ebene der Unsicherheit.
Ja, genau, aber dass die Leute auch verstehen, wie kommt es denn dazu? Wie kann mich jemand nachbauen? Ja, gerade bei Leuten, die natürlich sehr in den Medien stehen, wenn Videos von mir auf YouTube zum Beispiel zu finden sind, dann hat man meine Sprache und auch mein Gesicht, wie ich mich generell verhalte. Und schon kann ich vielleicht dies nutzen, um in Tools einzuführen und dann etwas zu erstellen, wo ich etwas sage, was ich aber eigentlich gar nicht gesagt habe, das aber zu erkennen, ist relativ schwierig. Das heißt, es klingt ja eigentlich super einfach. Es ist aber einfach möglich und wie immer, Angreifer versuchen halt eben auch diese Tools, diese Möglichkeiten zu nutzen für ihre eigenen Interessen.
Das ist aber dann auch wirklich schwierig. Wie findet man denn da eine Vertrauensebene? Man kann ja nicht irgendwie anfangen, alles und jedem zu misstrauen, dass man so dann gegenüber auf dem Monitor vermeintlich sieht.
Es ist interessant. Ja, wir könnten ja jetzt mal sagen, machen wir uns vorab ein Codewort aus. Aber wie gesagt, auch wenn wir das digital austauschen, wüsste ich nicht, ob das die Antwort ist. Ob Brieftauben die Antwort sind, dass wir uns das Codewort über den Weg schicken, glaube ich, ist auch keine Antwort. Aber genau, das sind natürlich Themen, mit denen man sich jetzt auseinandersetzen wird, womit sich die Sicherheitsindustrie natürlich auch auseinandersetzt.
Jetzt hast du ja auch gesagt, unter anderem kann ChatGPT und Co. dafür genutzt werden, irgendwo nach Schwachstellen zu suchen, automatisiert oder in breiter Ebene. Gibt es denn auch Möglichkeiten, die KI, also diesen Spieß umzudrehen, diese Möglichkeiten zu nutzen, um die Sicherheit vielleicht in irgendeiner Form zu steigern?
Eine wirklich enorme. Es ist aber auch so, nur weil jetzt der Großteil von uns von generativer KI gehört hat mit 2022 oder dem Ende von 2022, heißt es nicht, dass die Sicherheitsindustrie dann noch nicht drauf gesetzt hat. Sie erzählt jetzt mehr davon, weil man jetzt merkt, okay, es interessiert die Leute, es verkauft sich dadurch vielleicht besser. Ich gebe ein Beispiel, was ich meine. Wenn wir einen Angriff blockieren, sagen wir mal Emotet, dann schreiben wir eine Signatur und sagen, hey, wenn ich das nochmal sehe, dann weiß ich als Sicherheitsprodukt, sagen wir Firewall, okay, wenn ich das nächste Mal sehe, dann blockiere ich das. Angreifer fungieren folgendermaßen, sie nehmen eigentlich das existierende Skript und schreiben das ein wenig um, dass die Signatur vielleicht nicht mehr greifen würde. Aber jetzt, wo kommt Machine Learning als Teil von KI zum Einsatz, dass man sagen würde, okay, hey, ich kenne dich nicht zu 100%, liebes Skript, aber du schaust mir 30% nach Emotet aus. Daher blockiere ich, weil die Übereinstimmung, die Muster sind so ähnlich. Daher kann ich das schon vorab sagen, ohne noch tiefer analysieren zu müssen, dass ich dich direkt blockiere. Das sind heute schon Einsatzszenarien, die wir haben. Das andere ist natürlich auch die enorme Datenflut, die einfach existiert. wie kann ich wirklich aktive Angriffe erkennen gegenüber den klassischen False Positives etc. Das ist natürlich schon Effizienzen, die Unternehmen schon seit längerem einsetzen, wo aber auch natürlich umso mehr jetzt in die Zukunft gedacht das Potenzial liegt. Wie kann ich in all dieser Datenflut nämlich genau das erkennen, was ich erkennen muss, um Angriffe zu stoppen?
Okay, das heißt also, es kommt dann irgendwie kein WannaCry um die Ecke und dann ein halbes Jahr später irgendwie die Abwandlung davon, sondern man kann die KI bereits darauf ansetzen und so sagen, die Abwandlung, die schaut schon sehr verdächtig nach was aus, das wir schon mal gehabt haben oder das es schon mal gegeben hat.
Genau. Mustererkennung, klassische Mustererkennung beziehungsweise auch Wahrscheinlichkeitsrechnung. Vielleicht könnten wir ein bisschen weitergehen und sagen, hey, ich habe folgendes Angriffsverhalten schon einmal gesehen, Schritt 1, 2 und 3. Wenn ich Schritt 1 sehe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Schritt 2 und 3 potenziell auftreten? Wie kann ich das beurteilen? Das sind, denke ich, ganz spannende Ideen, die es dort in der Industrie gibt.
Jetzt ist es allerdings auch so, dass gegen so einen Einsatz von KI, der, also nehmen wir mal an, man will jetzt sicherheitshalber sagen, gut, dann setze ich jetzt einfach eine KI an und die durchforstet jetzt meinen gesamten Datenbestand, die durchforstet mein E-Mail-Verkehr, was reinkommt, was rausgeht. Das wirft ja schon wieder Bedenken auf, so aus Datenschutzsicht oder dergleichen. Also Leute sagen, ähnlich wie es ja jetzt aktuell mit der Diskussion um den Personalausweis und den Fingerabdruck ist, das greift ja schon wieder zu sehr in die Privatsphäre ein. Das geht ja allein schon moralisch nicht. Da ist ja schon so ein Generalverdacht da, der unter dem alle gestellt werden. Also gibt's da neben den moralischen Fragen, gibt's da sicherlich auch regulatorische Bedenken. Auf EU-Ebene wird ja momentan der AI-Act diskutiert. Ich glaube, der ist noch nicht verabschiedet, aber er ist in der Ausarbeitung.
Ich habe am Anfang gesagt, ich sehe die Thematik immer sehr, sehr nüchtern. Du hattest ein Thema genannt, E-Mail-Datenverkehr. Ist ein Thema, damit haben wir uns auch mal auseinandergesetzt. Einfach mit der Fragestellung. Ich komme jetzt mal mit einem positiven, einem sicherheitsrelevanten Beispiel. Ich könnte ja die Idee haben zu sehen, wie kommunizieren meine Teams untereinander? Wie diskutieren, wie arbeiten meine Abteilungen miteinander? Das könnte ich zum Beispiel anhand von E-Mails machen oder anhand von Chats. Ich könnte ja schauen, welche Abteilung kommuniziert mit welcher Abteilung, über welches Medium, muss ich die vielleicht näher zusammenbringen, muss ich da vielleicht Dinge optimieren? Ja, das wäre jetzt der gute Gedanke dahinter. Das Thema, was du angebracht hast, wäre natürlich, ist, wir sind sehr schnell in der Mitarbeiterüberwachung. Aber ja, ob ich jetzt KI dafür einsetze oder ob ich das ohne KI mache, die Thematik bleibt immer noch die gleiche. Das heißt, ich muss ja schauen, wer oder was hat Zugriff zu diesen Daten, wer analysiert das, zu welchem Grund und wo werden diese Daten wie verarbeitet. Das heißt, Betriebsräte hätten ja so oder so ein Interesse daran. Meine nüchterne Betrachtungsweise sagt, ob ich das mit KI mache oder nicht, ändert nichts an der Thematik oder vielleicht an der Idee. Ich brauche trotzdem diverse Schutzmechanismen. Aus Sicherheitssicht anders gedacht, sagen wir, wir haben Informationen, die unter Verschlusssache stehen. Und ich teile jetzt über E-Mail, wenn wir beide im selben Unternehmen arbeiten, diese Information mit dir und du hast eigentlich nicht die Freigabe für diese Information zu erkennen. Da hat die Unternehmung schon Interesse daran, dass diese Daten nicht nur an Externe gegeben werden, sondern sozusagen auch nicht an unternehmensinterne Personen, die potenziell auch nicht über die Kritikalität dieser Informationen wissen. Aber auch hier, wer oder was kontrolliert das? Wie wird das kontrolliert? Welche Schutzmechanismen habe ich darum? Weil ich ja nicht dann zum Beispiel erkennen will, was schreibt zum Beispiel Kevin Spatz sonst noch so und an wen E-Mails und worum geht's denn da? Heißt, der Einsatz von KI ändert nichts an der Richtigkeit oder der Falschheit der Thematik und den Schutzmechanismen, die wir brauchen. Zum Thema AI Act hatten wir Diskussionen mit Unternehmen, die gesagt haben, hey, nutzt ihr KI in gewisser Form? Da müssen wir sagen, ja. Dann wurde gesagt, naja, dann seid ihr keine Lösung für uns. Es ist ein Thema, wo ich sagen würde, das sehen wir oder haben wir öfters gesehen beim Einsatz von neuen Technologien. Stellen wir uns noch mal ein bisschen zeitlich zurück, das Thema Cloud. Okay, nutzt ihr Cloud? Ja, nein, das ist verboten. Die Frage heute beantwortet sich anders und ähnlich wird es sich mit KI verhalten. Nur weil ich KI irgendwo einsetze, um Prozesse zu automatisieren, Daten zu analysieren etc., bedeutet das ja nicht, dass ChatGPT dahinter alle Informationen bekommt. Ich denke, da ist Aufklärungsarbeit vonnöten etc. Aber wie gesagt, ich glaube eher, das bedarf jetzt nicht des eines Verbotes, sondern Regulatorik ist notwendig, dass wir uns natürlich die Frage stellen, wie verarbeiten die Daten, wie nutzen wir die Daten. AI Act hat ja auch zum Beispiel die Kennzeichnungspflicht, wenn ich Artikel publiziere, die ich mit der Hilfe, sagen wir jetzt mal, von ChatGPT geschrieben habe, dass ich diese kennzeichnen muss, dass diese Inhalte eben dementsprechend kreiert worden sind. Und das sind Themen genau, mit denen sollten wir uns mehr beschäftigen, weil klar, wir müssen uns die moralische Frage stellen, was oder wie erheben wir Daten und was tun wir damit? Es gab ja genügend falsche Beispiele. Aber ich glaube, da hängt so ein bisschen auch unsere deutsche Mentalität mit neuen Technologien zusammen. In anderen Ländern sind die Diskussionen natürlich wieder andere. Da könnten wir jetzt sagen, das ist fahrlässig. Aber ja, wir sollten uns über Kontrolle und Zugriff der KI-Technologien Gedanken machen und auch eben die Diskussion, wie oder was nutzen wir solche Technologien im Generellen.
Ich finde es sehr lustig, dass du jetzt da auch eben mit Einführung der Cloud so diese Parallele gezogen hast, weil wenn ich so zurückdenke vor 12, 15 Jahren, als so die ersten großen Anbieter, die ersten Websites die auf Cloud aufgesetzt haben und so weiter, so richtig aufgekommen sind, so Google und Amazon angefangen haben, ihre Angebote zu machen. Da hieß es ja auch oft, oh, wir können ja unsere sensiblen Sachen nicht an die Cloud geben, da geben wir sie ja raus, haben wir ja keine Kontrolle mehr drüber. Und aktuell mit der KI gibt es ja auch die Bedenken, dass ich so sage, ja eben, wenn jetzt ich eine KI habe, die meine Datenbanken überwacht, meinen ganzen E-Mail-Verkehr vielleicht auch betrachtet, da kann sie ja mitkriegen, also sensible Informationen, wie du schon gesagt hast, so IPs, die nicht jeder sehen sollte, kriegt die KI trotzdem mit. Und dann besteht ja nochmal die Gefahr für einen Data Leak, weil wenn jemand dann die KI dazu bringt, diese sensiblen Informationen dann wieder auszuplaudern, habe ich noch nie mal mehr eine Kontrolle darüber, wie das jetzt passiert ist und an wen das gegangen ist.
Es ist in der digitalen Welt, in der wir uns befinden, sollten wir uns generell die Frage stellen, was gebe ich denn irgendwo wie ein? Denn diese Daten werden irgendwo erhoben. Ob ich jetzt eine Armee an Leuten darauf ansetze, diese Daten zu analysieren, oder ob ich eine KI habe, dies zu tun, es beschleunigt und automatisiert die Thematik. Es erhebt zwangsläufig nicht mehr Informationen. Ja, die Frage, die wir uns ja immer eher stellen sollten, welche Daten gebe ich denn? Nehmen wir uns doch uns als Beispiel. Wenn ich im Social Media unterwegs bin und ich poste etwas, gebe meine Meinung preis. Ich muss ganz ehrlich sagen, vor 10 Jahren habe ich da noch anders drüber gedacht wie heute. Wenn ich heute sehe, was ich vor 10 Jahren gepostet habe, denke ich auch, sag mal, was war denn mit mir los? Wir müssen uns aber einfach bewusst sein, in der digitalen Welt sind Dinge eben in Logs vorhanden und diese können danach analysiert werden. Wir sollten uns eher die Frage stellen, was geben wir da rein? Wie geben wir etwas rein? Und mit der zwangsläufigen Thematik, es bleibt wahrscheinlich doch für einen längeren Zeitraum irgendwo existent oder im Umlauf.
Und jetzt haben wir es ja so gerade im Stichwort wieder Cloud und Security. Jetzt ist ja Cloud und Security gerade sehr häufig, wird auch sehr, sehr gut als gute Lösung propagiert, einfach für eine zusätzliche Sicherheitsebene, für eine Absicherung der Identitäten beim Login der Mitarbeitern zum Beispiel und ähnliche Maßnahmen. Wie kann, wenn man jetzt bereits Cloud-Based Security zum Beispiel einsetzt, wie kann da KI weiterhelfen?
Der Vorteil oder der Zusammenhang zwischen Cloud und Sicherheit ist ja zum Beispiel die Skalierbarkeit und auch generell die Größe. Gestern, 24 Stunden des gestrigen Tages, haben wir 400 Milliarden Transaktionen durch unsere Plattform gehabt. 213 Millionen Threads gestoppt an einem Tag. Das ist jetzt keine Prahlerei, sondern wir sehen einfach die Datenmenge. Wenn jetzt jede Unternehmung das einzeln für sich tun würde, wären das kleinere Zahlen, größere Daten, mehr Datenmengen, kann uns dabei helfen, mehr zu wissen, mehr zu blockieren und dadurch den Schutz für alle zu erhöhen. Heißt, es geht ja nicht darum, okay, zum Beispiel Unternehmen Zscaler oder alle anderen sehen dann mehr, wissen mehr von mir und können das gegen andere einsetzen. Nein, die Idee ist dahinter ja, besseren Schutz für alle darzustellen, weil man einfach mehr Informationen korreliert zusammen hat. Und da ist auch für mich genau das Thema, dass wir sagen, der Einsatz von KI ist ja hier total kritisch. Eben schon das Beispiel, was wir hatten, wie erkenne ich Zero Days oder wie erkenne ich ein veränderndes Skript. Je mehr Informationen ich habe, mit Datenmodellen, mit denen ich das anreichern kann, kann ich bessere Aussagen dazu treffen, was ich ja eben meinte, zum Beispiel Angriffe vorherzusehen. Also wir haben jetzt als Beispiel ein Unternehmen akquiriert, nennt sich Avalor, das noch zusätzliche andere Datenquellen hat. Nicht nur unsere eigenen, sondern noch zusätzliche andere Datenquellen, womit wir glauben, Unternehmen besser schützen zu können, weil wir eben auch wissen, Unternehmen nutzen ja nicht nur Zscaler, wäre natürlich irgendwo natürlich toll, wenn es noch mehr wäre. Aber es gibt nicht immer nur das eine. Es gibt verschiedene Datenquellen. Aber die Herausforderung für Unternehmen ist natürlich, okay, hey, wie schütze ich mich bestmöglich? Und das kann Cloud, wie gesagt, durch Skalierbarkeit besser schaffen. Aber auch je mehr Daten wir verarbeiten können, desto besser mit unseren Datenmodellen können wir diese auch anreichern und damit Unternehmen schützen. Ja, das ist wirklich für uns ein enorm großes Thema, wie aber auch für alle anderen Player in der Branche, in der wir tätig sind, sozusagen in cloudbasierter Sicherheit.
Es klingt ja auch irgendwo, wenn man das so sagt, mit dem Potenzial für die Security, da klingt das ja schon fast nach einer schönen neuen Welt. Ne? Eine richtig gute KI, die kann neue Bedrohungen schneller aufspüren, die kann automatisiert Zero-Day-Lücken aufspüren, kann viel mehr auf einmal überwachen, also irgendwie das menschliche Auge oder allein die Tatsache, wie viele Threads man erstmal überblicken oder manuell bearbeiten muss, ist ja sehr praktisch dann, dass die KI das alles so automatisch und schnell handhaben kann. Wie wirkt sich das dann auf die klassische Rolle von Security-Analysten aus? Ich meine, die müssen natürlich auch das Bedrohungspotenzial entsprechend einschätzen können, aber es wirkt ja so, als ob sich die klassische Funktion dadurch verändert.
Zwei Gedanken vorab dazu. Das erste ist die Datenmenge, die ich eben angesprochen habe. Wenn jetzt jede Unternehmung sich aufstellen muss, um ihre eigenen Teams zu haben, um solche Datenmengen zu analysieren, dann haben wir noch mehr zusätzliches Potenzial oder Notwendigkeit, Leute einzustellen, die es nicht gibt. Ganz einfach. Und das ist so ein bisschen wie diese gefakte Aussage von Henry Ford. Wenn ich meine Kunden gefragt hätte, dann hätten sie wahrscheinlich schnellere Pferde gefragt und nicht nach dem Auto. Genauso ist es eben auch hier. Wie können wir diese Daten besser verarbeiten? Wie können wir Sicherheitsanalysten vielleicht die Zeit verkürzen, die sie benötigen, um einem Angriff nachzugehen? Das Pentagon ich hatte einen Artikel gelesen letztens über das Budget, das das Pentagon für IT und Sicherheit herausgegeben hat, enorm groß übrigens. Die hatten seit 2015 12.000 Cyber-Incidents. So. Das nimmt zwar jedes Jahr ab, ja, auch durch den Einsatz von besseren Technologien, aber allein diese Menge an Arbeit, die da vorliegt, das kann man nicht einfach handhaben. Bedeutet, wo hilft KI? Es ändert sich für den Sicherheitsanalysten oder die Sicherheitsanalystin als solches, dass sie sozusagen Co-Piloten der Sicherheit dabei hat, also Co-Pilot, was ja Microsoft zum Beispiel propagiert, eben für die Sicherheit, dass Daten analysiert werden, ich eher zu Schlussfolgerungen komme, zu Schritten, die ich einleiten kann, zu Empfehlungen, die ich vielleicht erhalte, um Schritte einzuleiten, um die Unternehmung zu schützen, um in dieser ganzen Datenflut zu erkennen, was ist jetzt wirklich kritisch, wo muss ich meine Zeit drauf investieren und nicht Analysen zu fahren, um am Ende herauszufinden, hey, das waren false positives, super, die 4 Stunden Arbeitszeit bekomme ich nicht zurück und Angreifer haben vielleicht parallel in anderen Bereichen eben schon viel länger Informationen abgreifen können, etc. Ja, also das sind, denke ich, so ein paar Themen, Automatisierung und durch den Einsatz von KI das Leben eigentlich zu vereinfachen. Also das Potenzial wirklich für die Verteidigungsbranche im Generellen ist enorm riesig.
Man sollte also wirklich nicht von der KI auch in diesem Bereich nicht denken als ein vollkommen autonomer Autopilot, dem man einfach das Steuer überlässt, sondern vielmehr so als ein Assistent, als ein Sekretär, der einem beisteht, bestimmte Routineaufgaben abnimmt und ansonsten einfach bei der genaueren Analyse hilft.
Genau. Also es ist ähnlich wie Piloten mit den Flugzeugen. Manchmal fragt man sich, wieso fliegt denn nicht einfach der Autopilot? Ähnlich ist es auch hier. Es wird natürlich Tätigkeiten geben, wo eindeutig ist, wo Dinge blockiert werden, aber es agiert eher wie ein Co-Pilot, genau, die Empfehlungen aussprechen und es benötigt immer noch menschliche Analyse und eben auch das Verständnis zu sagen, okay, welche Schritte leiten wir nun ein?
Wirkt sich das dann auch auf die Zusammensetzung von Teams oder die Art und Weise, wie Security-Teams arbeiten aus?
Total. Also ich glaube, dass das Thema Governance, damit sollten wir uns auf jeden Fall beschäftigen. Denn wie umschreibe ich das politisch korrekt? Die Herausforderung, die ich heute sehe, ist folgende. Wir unterhalten uns sehr viel über Applikationen etc. In der Welt von KI und auch ChatGPT, wenn ich Daten dort eingebe, können diese Daten dazu helfen, ChatGPT weiter zu belehren. Heißt, ich muss mich mit Daten mehr beschäftigen. Wenn wir jetzt an das Thema Sicherheit denken, wie viele Unternehmen haben eine klare Vorstellung davon, welche Anwendungen sie eigentlich im Unternehmen nutzen, intern, extern, Thema Shadow IT mal als Beispiel. Ja. Und das stellen wir jetzt auch auf das KI-Thema noch dazu. Wer hat da eine genaue Übersicht? Welche Anwendungen verarbeiten welche Daten? Wie kritisch sind diese Daten? Wer hat Zugriff zu diesen Daten? Das sind Themen, ich glaube, da braucht es die gesamte IT, nicht nur die Sicherheit, um sich da anders aufzustellen. Denn das Thema KI nutzt Daten. Das nutzt nicht nur Anwendungen, es nutzt Daten. Und wir müssen uns mit dem Thema, wenn wir jetzt auf Sicherheit denken, mit dem ganzen Thema Datensicherheit vermehrt auseinandersetzen, was jetzt Unternehmen zum Beispiel aber auch mehr und mehr tun. Ja. Also wir haben innerhalb von 3 Monaten festgestellt, dass 600 Terabyte an Daten in Tools wie ChatGPT geflossen sind. Ist das kritisch? Ist das Intellectual Property? Ist das viel? Ist das wenig? Kann ich nicht sagen. Aber ist jetzt mal schon mal eine Aussage. Ja, und die Aufgabe liegt eben daran, für die Unternehmen zu sagen, okay, wie viel von diesen fast 600 Terabyte ist kritisch, unkritisch, erlaube ich nicht? Das sind genau Fragestellungen, die wir brauchen. Aber das kann ja nicht nur IT und Sicherheit beantworten. Aber wie gesagt, das ist ja auch schon öfter in der IT so gewesen. Ja,
aber das heißt also, die Zukunft liegt, dass man wirklich einen dedizierten Datenmanager braucht im Endeffekt im Unternehmen, der quasi diese Gewichtungen treffen kann, diese Einschätzungen treffen kann und das dann auch entsprechend regelt.
Wenn wir in die Richtung Governance gehen, ist eine interessante Idee. Auf das Thema KI bezogen, also ja, in der Finanzbranche gab es ja Data Officers, ja, die wirklich sich mit Daten als solches beschäftigt haben. Wie werden Daten umgegangen? Was macht man mit den Daten? Genau. Und das vielleicht eine Beförderung jetzt auch mit dem Thema AI. Aber ja, es würde in meinen Augen, glaube ich, Sinn machen, sich damit auseinanderzusetzen, welche Rolle spielt AI in der Unternehmung und wenn es kritischer wird, auch vielleicht zu sagen, ja, wir brauchen so etwas wie einen AI-Officer. Also unser Unternehmen hat zum Beispiel einen AI-Officer, aber weil für uns das Thema AI eben auch enorm kritisch ist, aus vielen Aspekten heraus.
Ja. Aber irgendwie, es wirkt, ob es jetzt von außen ist oder ob man es innen einsetzen möchte, um das Thema KI wird man jetzt auch gerade auf der Sicherheitsebene in den nächsten Jahren nicht herumkommen.
Nein, es wird vieles bestimmen. Ich glaube, in die Zukunft blickend werden wir da auch noch eine Menge spannende Themen sehen. Ich glaube auch noch im Jahr 24.
Weil du jetzt schon die Zukunft erwähnst, was siehst du denn in der Zukunft des KI-Einsatzes gerade in der Cybersecurity auf einen zukommen? Also was für Entwicklungen muss man im Auge behalten, auf die man besonders Acht geben muss? Muss man neue Regelungen über den Einsatz von Webcams im Unternehmen nachdenken zum Beispiel?
2 Aspekte. Einmal für Unternehmen, einmal aus Sicht aus der Branche, in der ich tätig bin. Für Unternehmen Thema Sichtbarkeit. Wir sollten uns nicht immer überrumpeln lassen von neuen Trends, sondern wir sollten uns auf ganz logische erste Schritte einlassen. Wer oder was greift auf was zu? Wenn ich zum Beispiel weiß, welche Tools, AI-Tools wie ChatGPT von meinen Mitarbeiterinnen genutzt werden und ich weiß, welche Daten dahin einfließen, dann kann ich mir auch eher die Frage stellen, hey, okay, wie schätze ich ChatGPT ein? Wie gehen die mit Daten um? Wie aber auch jedes andere Tool? Möchte ich da Schritte einleiten? Möchte ich das vielleicht ein bisschen einschränken? Möchte ich vielleicht Datenabfluss verhindern? Aber das Thema Sichtbarkeit, das davon zu wissen und dann agieren zu können, ist erstmal der erste Grundsatz. Für die Sicherheitsbranche als solches sehe ich voraus, dass wir genau Daten als Grundlage brauchen. Und da gibt es, denke ich, natürlich immer so diese Plattformgedanken. Jede Unternehmung hat natürlich eine Plattform. Aber ich glaube, wirkliche Plattformen, die Daten haben, die sie heute schon in einem Kontext nutzen können, haben hier einen enormen Vorteil. Wir werden mehr und mehr sehen, dass natürlich Unternehmungen sich in Datenplattformen entwickeln wollen, nicht nur mit eigenen Daten, was ich eben auch so ein bisschen von uns habe andeuten lassen, sondern wie können wir den zentralen Punkt für Daten generell sein, um diese bestmöglich auch durch Datenmodelle verarbeiten zu können. Und dann aber auch durch Trends, Thema Automatisierung. Wir wollen ja eigentlich Sicherheit als Commodity haben. Große Unternehmen sehen das vielleicht anders, aber denken wir doch auch mal an kleine Unternehmen, die den Aufwand nicht bringen können, das zu tun. Je mehr ich automatisieren kann, durch KI unterstützt, sicherer werden kann, ist natürlich umso attraktiver, umso lukrativer. Also das heißt, so Themen wie, was ich auch angedeutet hatte, wenn wir vorhersehen können, welche Angriffe passieren und potenziell einen Großteil davon auch blockieren könnten, wäre das doch vielleicht eine ganz spannende Sache. Und denke, solche Innovationen, Unternehmen, die solche Innovationen haben und treiben werden, die werden in den nächsten Jahren, denke ich, ganz oben auf den Listen der Nasdaq oder sonst wo stehen. Und nicht nur im Nasdaq übrigens, sondern eben auch, ich hoffe, auf sehr viel Innovation aus anderen Bereichen, hoffentlich auch vermehrt aus Deutschland und Europa.
Und da hilft es natürlich nicht zu sagen, oh, da kommt was Neues, das ist potenziell gefährlich, da will ich mich erstmal nicht damit auseinandersetzen, sondern man muss dem Ganzen halt einfach auch mit einer entsprechenden Offenheit und Aufgeschlossenheit trotzdem auch begegnen.
Ne? Letzter Datensatz für dich zum Abschluss. Die Nutzung der AI-Tools, die wir sehen, ist aus USA, Indien, Japan und das vierte Land missfällt mir gerade. Deutschland ist leider nicht unter den Top-Nutzern. Mhm. Das kann sein, dass wir die Daten natürlich, wie wir sie erheben, aber der Trend ist doch eindeutig. Ja, denke, genau, da können wir noch ein bisschen mehr tun, wieder mal.
Alles klar, das klingt doch noch einem guten Schlusswort. An die Zuhörer draußen, habt ihr da vielleicht auch schon Erfahrungen gesammelt oder Eindrücke oder haben Sie irgendwie Kommentare dazu? Schreiben Sie uns doch auch direkt zu dem Thema gerne an. Wir nehmen das gerne auf oder leiten auch gerne entsprechende Fragen weiter. Schreiben Sie einfach an business-services@heise.de. Kevin, vielen lieben Dank für deine Einblicke, so gerade eben mit der KI aus der Security-Perspektive für das auch kleine und mittelständische Unternehmen gesprochen. Es ist ein sehr umfassender Themenkomplex. Ich glaube, da kann man noch sehr lange und sehr viele weitere Folgen dazu vertiefen. Aber ansonsten vielen lieben Dank für deine Einschätzungen und für deine Beschreibung der aktuellen Lage.
Ja, danke dir vielmals, Sebastian. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Und auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Ich hoffe, es hat auch Ihnen sehr viel Spaß gemacht und Sie haben sehr viele gute Eindrücke mitnehmen können. Und ich hoffe, Sie auch in Zukunft hier wieder bei Heise Meets zu einer weiteren Folge begrüßen zu dürfen. Vielen herzlichen Dank und auf Wiederhören.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.